Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie auch heute wieder zum PropTechs-Podcast. Wir sind heute wieder zu dritt anlässlich eines grunderwerbsteuerlichen Themas. Da geht es um abermals das Verhältnis bei der Grunderwerbsteuer und Share Deals mit Signing und Closing. Aber vielleicht kurz zunächst, wir haben wieder als speziellen Gast dabei Herrn Krohn aus der Finanzverwaltung in Schleswig-Holstein. Herr Krohn, herzlich willkommen erneut zum Podcast. Wir hatten im Sommer ja da schon das Vergnügen. Und Sie haben uns damals ja schon außerordentlich bereichert und tun das heute sicherlich wieder. Also herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Stefan, dir auch herzlich willkommen. Ist jetzt natürlich wenig überraschend, dass du auch dabei bist. Ja, also wir sind zu dritt, Dirk Krohn, Stefan Behrens und ich, Thomas Wagner. Und wir freuen uns, heute endlich mal wieder mit einem Podcast am Start zu sein. Thema habe ich schon genannt. Es geht um die Grunderwerbsteuer, Share Deals, das Verhältnis von Signing und Closing und wie und was da besteuert wird. Stefan, magst du einmal kurz ins Thema einleiten?
Ja, also es geht um das Verhältnis der sogenannten Bewegungstatbestände in § 1 Absatz 2a und § 1 Absatz 2b des Grunderwerbsteuergesetzes zu den sogenannten Anteilsvereinigungstatbeständen, § 1 Absatz 3, § 1 Absatz 3a Grunderwerbsteuergesetz. Ganz kurz zur Einführung, bei diesen sogenannten Bewegungstatbeständen geht es seit dem 01.07.2021 darum, dass innerhalb von 10 Jahren 90% oder mehr der Anteile an einer grundbesitzenden Personengesellschaft, das ist der 1.2a, oder der Anteile an einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft, das ist der 1.2b, auf neue Gesellschafter übergehen. Und wenn diese 90%-Grenze erreicht oder überschritten wird, greift die Fiktion, dass die Gesellschaft ihre Grundstücke auf eine fingierte neue Gesellschaft, Personen- oder Kapitalgesellschaft, je nachdem, in welchem Absatz wir uns befinden, überträgt. Und wichtig bei diesen Bewegungstatbeständen, da wird die dingliche Erfüllung beziehungsweise bei mittelbaren Anteilsübergängen, so die Praxis aufgrund BFH-Rechtsprechung seit 2014, Übergang des wirtschaftlichen Eigentums vom Tatbestand, also entweder des 1.2a oder des 1.2b, erfasst. Bei der Anteilsvereinigung, da geht es ja darum, dass in einer Hand seit 01.07.2021 90% oder mehr der Anteile vereinigt werden, also kein Zeitraumbezug. Und dafür, anders als bei den Bewegungstatbeständen, nicht nur der dingliche Vollzug wird erfasst, sondern in § 1 Absatz 3 Nummer 1 und Nummer 3 schon die Verpflichtung zur Anteilsübertragung, wenn die Erfüllung dann zur Vereinigung von mindestens 90% in einer Hand führt. Und zwar die Entstehung, die unbedingt wirksame Entstehung des Anspruchs für Übertragung der Beteiligung. Und die Problematik der Konkurrenz ist deshalb da, weil wir, obwohl das Gesetz im 1.2a und 1.2b sagt, auf neue Gesellschafter, das ist halt auch der Fall, dass nur ein neuer Gesellschafter die 90% erwirbt. Und dann haben wir die Frage nach der Konkurrenz zwischen diesen Bewegungstatbeständen und den Anteilsvereinigungstatbeständen. Und eigentlich ist das, und wir haben den 1.2a seit 01.01.97, deshalb ist es im 1 Absatz 3 auch seit 01.01.97 so geregelt, die Anteilsvereinigung nur dann, soweit eine Besteuerung nach dem Bewegungstatbestand nicht in Betracht kommt. Und da war wirklich über viele Jahre das Verständnis, würde ich jetzt sagen, aus meiner Wahrnehmung so, dass wenn die Erfüllung des Verpflichtungsgeschäfts von der Erfüllung verschiedener Vollzugsvoraussetzungen abhängt und die Herbeiführung der Vollzugsvoraussetzungen erfordert Zeit, dass dann, solange also nicht klar ist, dass die Vollzugsvoraussetzungen ausfallen und es nicht zum Closing kommt, kam halt eine Besteuerung nach dem Bewegungstatbestand in Betracht und war die Anteilsvereinigung nicht verwirklicht. Und das ist meines Erachtens sogar auch noch in den Erlassen zum 1.2a vom 12.11.2018 zum Ausdruck gebracht, weil da zum Verhältnis zu 1.3 und 1.3a steht, dass halt nur einer der Tatbestände 1.2a, 1.3 oder 1.3a verwirklicht werden kann. Und seit, ja, ich würde denken, einem Jahr oder 15 Monaten ist dann die Diskussion aufgekommen, wie eigentlich jetzt tatsächlich dieser Halbsatz, soweit eine Besteuerung nach 1.2a, 1.2b nicht in Betracht kommt, verstanden werden muss. Also Auslöser war die Einführung des 1.2b, aber eigentlich bestand die Frage auch schon vorher. Und die Finanzverwaltung hat sich dann schon in den gleichlautenden Erlassen Ende Mai 2022 veröffentlicht, datieren vom 10. Mai, darauf festgelegt, dass man das nicht in Betracht kommt, mit nicht zeitgleich verwirklicht wird, gleichsetzen will. Das war in der Textziffer 8 der Erlasse vom 10. Mai zu 1.2a und 1.2b dargelegt. Und es stellte sich die Frage nach der Rechtsgrundlage, insbesondere wenn es dann zum Closing kommt, wie man dann die Festsetzung, auf welcher Grundlage man die Festsetzung nach 1.3 oder 1.3a wieder aufheben oder ändern kann. Und ja, deshalb jetzt der Vorschlag, das im Jahressteuergesetz 2022 durch eine gesetzliche Regelung im 16 Absatz 4a und 16 Absatz 5 des Grunderwerbsteuergesetzes gesetzlich zu regeln.
Genau, Stefan, du hast damit das Thema schon angesprochen, den Paragraphen 16. Aber vielleicht noch einmal ganz kurz zusammenfassend vorher. Wir haben jetzt sehr viel über 2a, 2b, Anteilsvereinigung und so weiter gehört. Das Kernthema ist, ganz einfacher Fall, wir haben eine Gesellschaft, das kann eine Personengesellschaft sein, das kann eine Kapitalgesellschaft sein, die hat im einfachsten Fall ein Grundstück und da werden in einem Akt 90% der Anteile übertragen. Das Problem ist bei der Übertragung der Anteile, das sogenannte Signing, also der Abschluss des Rechtsgeschäftes über den Kauf der Anteile, das erfolgt am Anfang und dann kommt nicht gleichzeitig zur dinglichen Übertragung der Anteile, sondern das ist zeitlich verzögert. Dann hat man eben die Frage nach der Konkurrenz zwischen der Anteilsvereinigung, die ja schon im Signing-Moment eintritt, und dann dem Bewegungstatbestand, also 2a oder 2b, der ja erst im Closing-Moment erfolgt. So, und zu Beginn war ja die Sorge, auch aufgrund der Basis der Erläuterung durch Vertreter der Finanzverwaltung, dass es da möglicherweise zu einer doppelten Besteuerung kommt oder zumindest durch eine doppelte Belastung. Und das war dann in der Tat ja in der Textziffer 8 der gleichlautenden Ländererlasse schon weitestgehend abgeschwächt worden. Aber du hast es angesprochen, jetzt tut sich eine neue Lösung auf, die im Paragraphen 16 Absatz 4 sein soll. Die ist jetzt eingespielt worden in das Verfahren zum Jahressteuergesetz 2022. Ja, in den ersten Entwürfen war es nicht drin, aber jetzt durch den Bundesrat ins Verfahren eingespielt. Und da leite ich das Thema auf Sie weiter, Herr Krohn. Können Sie einmal erläutern, was jetzt in dem neuen Absatz 4 des Paragraphen 16 Grunderwerbsteuergesetz in der Hinsicht geplant ist?
Ja, vielen Dank. Ich wollte noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass Herr Behrens ja zu Recht sagte, das war eine Sichtweise, die vielleicht im alten 2a mit diesen Auseinanderklaffen Signing und Closing uns bisher zumindest in der Wahrnehmung anders vorgekommen ist. Das gebe ich oder sehe ich auch persönlich so, das ist tatsächlich so. Es ist durch die Einführung des 2b zuerst richtig bewusst geworden, also mir auch, dass es dort einen Unterschied geben kann und dass man sich über diese Frage der Subsidiaritätsklausel im 1.3 mal unterhalten muss. Ich sehe auch im Umfeld an 1.2a relativ selten nur die Fälle vor Augen, dass man gleichzeitig ein Signing und ein Closing-Fall hat, denn das würde ja bei der aktuell noch geltenden Pro-Kopf-Betrachtung im 1.3 bedeuten, dass wir sowohl den Komplementär als auch die hundertprozentige Kommanditstellung an einem Tag erwerben, sonst hätte ich ja im Sinne von einer Personengesellschaft den 1.3 nicht in dem Bereich. Im 2b, und das ist der Punkt jetzt, da ist das der Regelfall, das haben Sie richtig dargestellt, es ist absolut der Regelfall. Ich kaufe mir eine Kapitalgesellschaft und natürlich habe ich dann systematisch 1.3 und 2b zu sehen und der 2b soll den 1.3 verdrängen, also vor ihm anwendbar sein. So ist es im 1.3 geregelt und da stellte sich dann in der Bearbeitung die Frage, wie denken wir das eigentlich? Ist das am gleichen Tag? Wie wird das also in die Zukunft? Wird das zeitlich oder nicht zeitlich bezogen? Und da ist diese Ausarbeitung dann in den Erlass hineingekommen, nach langer Diskussion, dass man eben sagt, wir machen das stichtagsbezogen. Die Grunderwerbsteuer ist eine Stichtagssteuer. Und wir sehen uns also den Stichtag des Signings an und fragen uns, welche Vorschriften gibt es an diesem Tag? Und dann sind wir zum Ergebnis gekommen, nur den 1.3. Da es den 2b im Signing noch nicht gibt, läuft die Subsidiaritätsklausel am Signing-Tag leer und beim Closing-Tag ist es eben so, dass beides einschlägig ist und dann ist der 2b vorrangig. So ist es dazu gekommen, aber es war dann von vornherein klar, es darf nur zu einer einmaligen Besteuerung des Grundbesitzbestandes im Zeitpunkt des Signings kommen. Also da sollte keine Mehrfachbesteuerung durch zwei Tatbestände entstehen. Und dann war die relativ logische Folge, dann müssen wir die beiden Fälle miteinander verknüpfen. Es sind zwei Tatbestände, also es gibt zwei gedanklich zwei verwirklichte grunderwerbsteuerliche Tatbestände. Und wenn wir dann in der Summe die gesamten betroffenen Grundstücke einmal besteuern müssen, dann müssen wir uns die Frage stellen, zu welchem Zeitpunkt machen wir was? Und deswegen war der Ansatz, zuerst den 1.3 im Signing festzuklopfen und bei Grundstücksgleichheit, wenn das Closing kommt, eben den Steuerbescheid nach 1.3 wieder aufzuheben, sodass man dann nur zu der 1.2b-Besteuerung kommt, die vorrangig sein soll. Das war die Grundidee. Und als man das alles formuliert hat, da kam die Jahresfrist mit rein, darüber haben wir letztes Mal diskutiert, alles ist in den Erlass mit diesem Tenor reingekommen. Ja, und dann kam zu Recht, nicht nur durch uns hier in unserem Podcast, sondern auch durch viele andere Literaten und auch andere, ich glaube, Podcasts, der Hinweis, wie kriegen wir absolut sicher die Änderung des ursprünglichen 1.3-Bescheides hin, wenn der in der Welt ist. Das hatten wir hier, glaube ich, auch diskutiert. Welche Änderungsvorschrift soll anwendbar sein? Wie soll das eigentlich gehen? Und wenn man lange genug drüber nachdenkt und als AU-Rechtler, der ich nicht bin, sich das mal genau anhört, was die AU-Rechtler dazu sagen, dann ist eigentlich keine Änderungsvorschrift oder Berichtigungsvorschrift anwendbar, jedenfalls nicht ursächlich, außer man nimmt den Vorbehalt der Nachprüfung und stellt sicher, dass das eben nicht bestandskräftig wird insoweit. Und das war zugegebenermaßen eben doch eher unsicher, ob das in jedem Fall klappt. Und deswegen war der Gedanke beim Gesetzgeber irgendwann geboren in diesem Jahr zu sagen, wir sichern diese Änderungsmöglichkeit ab. Und das war die Geburtsstunde einer Frage eines Gesetzgebungsverfahrens zu sagen, können wir in irgendeiner Weise in einem Gesetzgebungsverfahren das, was wir im Erlass wollen und formuliert haben, rechtssicher und auch jederzeit änderbar regeln, sodass dann auch der Steuerpflichtige jederzeit sich darauf berufen kann, mit einer Lex Specialis Änderungsvorschrift dann auch diesen 1.3-Bescheid wieder aus der Welt zu bekommen. So ist der Gedanke gewesen. Ja, und dann ist relativ schnell klar, wenn man so einen Gedanken hat, dann muss man sich erstmal fragen, wo verortet man das? Und wir haben ja im Grunderwerbsteuergesetz einen Paragraphen, der sich mit Rückgängigmachung von verwirklichten Tatbeständen beschäftigt. Also war es relativ logisch, in den 16 zu gehen. Und dann hat man sich eben überlegt, wie formuliert man das? Und das, was wir jetzt da haben, ist faktisch die Tenorformulierung. Ich habe erst den 1.3-Bescheid, ich kriege dann das Closing, ich habe den 2a oder 2b-Bescheid, der dann folgt. Und dann habe ich jederzeit das Recht, auf Antrag die Festsetzung nach 1.3 wieder aufzuheben oder zu ändern. Und da ist mir sehr wichtig, dass Sie verstehen, aufzuheben würde ja bedeuten, der 1.3-Bescheid ist ganz weg. Ändern soll zeigen, dass wenn wir zwischen Signing und Closing eine Veränderung im Grundstücksbestand haben, dass wir nur insoweit den 1.3-Bescheid aufheben, wie die Grundstücke, die damals zum 1.3-Zeitpunkt da waren, im 2b, also im Closing-Zeitpunkt, immer noch da sind. Sind zwischendurch Grundstücke weg, dann wird insoweit der 1.3-Bescheid bestandskräftig und bleibt also bestehen und nur der andere Teil geht raus. Das soll dieses zeigen und im Kern ist dann auch wichtig für den Steuerpflichtigen, dass dort sehr deutlich auch die Ergänzung im Absatz 5 verstanden wird. Wir lassen, weil im 16. Jahr generell der Gedanke immer vorherrscht, man kann einen Vorgang nur dann rückgängig machen, wenn alles ordnungsgemäß angezeigt ist, also auch der 1.3-Vorgang. Und das soll dann auch hier gelten, also der 1.3-Vorgang als angezeigter Vorgang kann auf Antrag nach 4a rückgängig gemacht werden, wenn es ein 2b gibt oder ein 2a. Hat man den ersten Vorgang nicht angezeigt, dann ist es wie in allen anderen Konstellationen des 16. kommt es dann nicht zur Änderung des Ursprungsbescheids und dann kommen wir tatsächlich zu Zweimal-Einmal-Besteuerung. Ja, ich glaube, das ist erstmal genügend.
Ja, vielen Dank für die Erläuterung. Auch hier, ne, wenn ich es versuche, wieder auf einen einfachen Fall runterzubrechen, dann sähe das ja so aus, dass man sagt, man hat diese Gesellschaft mit Grundbesitz, kann wieder eine Person oder eine Kapitalgesellschaft sein und an der werden en bloc mindestens 90% durch einen Erwerber erworben, im einfachsten Fall dann eben 100%. Und es gibt wieder diesen zeitlichen Versatz zwischen Signing und Closing. Und dann ist ja der Mechanismus, Herr Kohn, wenn ich das richtig verstehe, was jetzt im 16 geplant ist, ja dahingehend, dass man sagt, man muss jetzt im Moment des Signings schon die Anteilsvereinigung anzeigen, fristgerecht, also entsprechend den Vorgaben des 16 Absatz 5, also in allen Teilen vollständig und fristgerecht, also innerhalb der 14 Tage, wohlgemäht durch den Erwerber. Ja. Ja. Und dann kommt der zweite Vorgang, der Bewegungstatbestand, also je nach Rechtsform Absatz 2a oder 2b. Und dann muss die Gesellschaft hingehen, weil die ist ja Steuerschuldnerin, und dann eine zweite Anzeige machen. Und dann ist die Steuerfestsetzung für diesen Bewegungstatbestand das auslösende Element für Absatz 4a, also immer unter der Maßgabe, dass fristgerecht in allen Teilen vollständig angezeigt wurde. Und dann soll die Steuer auf diesen ersten Vorgang, nämlich dem Signing, die Anteilsvereinigung, aufgehoben werden, immer unterstellt Grundstücksidentität, oder soweit das nicht der Fall ist, eben nur eine Änderung, und dann wird die Besteuerung insoweit zurückgenommen, wie Grundstücksidentität da ist. Das ist die Zusammenfassung, heißt ja aber auch, wir haben in dem Standardfall immer mal mindestens zwei Anzeigen. Ja, das ist hoffentlich richtig zusammengefasst.
Und das ist absolut richtig zusammengefasst. Sie haben zwei Anzeigen und leider jetzt auch, weil hier jetzt im Gesetzestext die, ich sage mal, Vereinfachungsregelung, die im Erlass noch drin stand, also innerhalb von einem Jahr, und diese Regelung, dass es dann eben keinen ersten Bescheid geben soll, die ist im Gesetzestext ja leider nicht enthalten. Damit gehe ich im Moment davon aus, dass Sie auch immer zwei Bescheide erstmal haben.
Aber es ist so, dass also das Tatbestandsmerkmal in dem 1 Absatz 3 und Absatz 3a, Anteilsvereinigung nur dann, soweit eine Besteuerung nach Absatz 2a oder Absatz 2b nicht in Betracht kommt. Also dieser Gesetzeswortlaut, der bleibt unverändert.
Ja.
Und jetzt muss man aus der Einführung von 16 Absatz 4a Satz 1 im Grunde ja schließen, dass der Gesetzgeber seine jetzt im Nachhinein gefundene Auslegung, nämlich dass man, soweit eine Besteuerung nach Absatz 2a oder 2b nicht in Betracht kommt, dass man das als soweit nicht zeitgleich eine Besteuerung nach 1 Absatz 2a oder 2b in Betracht kommt, dass diese Auslegung, die wird jetzt im Nachhinein vom Gesetzgeber vorgegeben.
Und also manifestiert durch den 16 Absatz 4a, genau.
Ja, und das müsste doch zwingend dazu führen, dass man zumindest für Altfälle, weil ich habe gesehen, dass nach den Empfehlungen des Finanzausschusses des Bundesrats da keine spezielle zeitliche Anwendungsregel vorgesehen war, wenn ich es nicht übersehen habe. Das heißt, es würde ja für alle offenen Fälle im ersten Schritt gelten, aber das kann nicht sein. Also wenn der Gesetzgeber später dann einen Auslegungsstreit dadurch erklärt, dass er irgendwas klarstellt, dann ist das eine konstitutive, echt rückwirkende Gesetzesänderung, die nicht verfassungsgemäß ist. Das heißt, es kann das neue Recht, wenn das jetzt hier so wie vom Bundesrat Finanzausschuss empfohlen, im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2022 im Bundesgesetzblatt kommt, kann es erst ab dem ersten Tag danach, also für dann verwirklichte Erwerbsvorgänge, gelten.
Ja, Stefan, wenn ich da noch kurz eingreifen darf, der Punkt ist ja durchaus wichtig, weil, und da sind wir eigentlich schon bei der Folgefrage, weil der Mechanismus der Textziffer 8 der gleichlautenden Ländererlasse, der war ja anders, weil da stand ja sinngemäß drin, wenn innerhalb der 12 Monate nach dem Signing das Closing erwartet wird, dann soll in Gedankenstrichen mit Ermessensreduktion auf null ja schon gar keine Festsetzung für Signing erfolgen. Was dann ja auch für den Steuerpflichtigen hieß, er konnte sich vielleicht im Moment des Signings noch mit seiner Anzeige zurückhalten, war in dem Sinne dann kein Thema. Der Erlass ist ja auch noch in der Welt, und das Problem wäre ja, wenn diese Gesetzesregelung käme und die Erlasse gäbe es nicht, dann würde ja regelmäßig die Doppelbelastung drohen, weil die Steuerpflichtigen sich ja zurückgelehnt haben und eben im Signing-Moment keine Anzeige gemacht haben. Dann würde jedes Mal die Doppelbelastung drohen. Aber hier muss doch eigentlich gesagt werden, solange die Erlasse noch in der Welt sind, müssen die doch auch für den Steuerpflichtigen schützend wirken, sodass auch in den Fällen, wo jetzt das Signing in Vertrauen auf die Erlasslage nicht angezeigt wurde, da zumindest mal keine Doppelbelastung droht. Ja, jetzt natürlich mit Inkrafttreten des Gesetzes wird natürlich dann logischerweise wahrscheinlich auch an der Stelle die Textziffer 8 wieder geändert werden müssen. Aber zumindest mal bis dahin muss sie doch auch schützende Wirkung haben. Oder sehen Sie oder seht ihr beide das anders?
Also das sind für mich zwei Themen. Das eine ist das Thema, ich sage mal, verfassungsrechtliche Frage, die Herr Behrens aufgeworfen hat. Also der grundsätzlichen Neuregelung und der Auslegung des Subsidiaritätssatzes im 1.3. Also dazu vielleicht ganz kurz, ich bin zwar kein Verfassungsrechtler, aber zumindest wir in der Verwaltung sehen diesen Auslegungsstreit in dem Satz eigentlich schon deshalb nicht, weil wir von der Stichtagssteuer kommen oder von dem Stichtagsprinzip und sagen, es war schon immer so, es waren schon immer zwei Tatbestände und wir mussten das immer auf den Stichtag sehen.
Aber ich habe auch den Stichtagsprinzip im Kopf, aber ich sehe halt diesen Halbsatz, soweit eine Besteuerung nach Absatz 2 oder 2b nicht in Betracht kommt, das sehe ich halt als Tatbestandsmerkmal. Ja. Also der Stichtag ist für mich der Zeitpunkt, zu dem feststeht, es kommt zu keiner Besteuerung nach 1.2a und 1.2b. Das ist für mich der Stichtag für die Anteilsvereinigung. In diesen Fällen des 1.3 Nummer 1 und Nummer 3, wenn, ja, nach den Erlassen war ja jeder Fall Nummer 1 und Nummer 3 ein Fall des Auseinanderfallens von Signing und Closing. Ne? Auch wenn es eine Urkunde ist und man unterschreibt, mit einer Unterschrift macht man wirksam sowohl die Verpflichtung als auch die Abtretung der Anteile. Jetzt weiß ich nicht, ob da jetzt ein gewisser Zeitraum verlangt wird. Ich glaube nicht.
Nein.
Aber ich sehe bei diesem Auseinanderfallen halt auch das Stichtagsprinzip. Für mich ist halt der Stichtag der Zeitpunkt, zu dem alle Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Und dazu gehört halt auch, dass die Besteuerung nach 1.2a und 1.2b nicht in Betracht kommt. Und das ist dann der Fall, wenn man weiß, eine Vollzugsvoraussetzung, mindestens eine, wird nicht erfüllt werden. Das ist der Stichtag. Also ich möchte nicht, ich will auch beachten, dass es hier um Stichtagssteuer geht.
Ja, also ich kann das auch verstehen. Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten. Also für uns oder für mich an dieser Stelle gibt es Stichtagsprinzip plus Rechtsgeschäft. Und Rechtsgeschäfte haben wir hier Signing- und Closing-Bereich. Und in dem Zeitpunkt, wo Sie gerade drauf abstellen wollen, also irgendwann zwischen Signing und Closing, ist es sicher, dass für dieses Grundstück, wir einfach mal das verkaufte Grundstück in dieser Zwischenzeit. Für dieses Grundstück ist sicher, dass kein 2b mehr in Betracht kommt. Dann wäre ja der Besteuerungszeitpunkt irgendwann zwischendrin, zwischen Signing und Closing. Und da sehen wir kein Rechtsgeschäft mehr und damit also auch kein Verwirklichungszeitpunkt.
Bei 14 Nummer 1 und Nummer 2 ist es auch so. Die Fälle der aufschiebenden Bedingungen und der Genehmigungsbedürftigkeit.
Das ist der Eintritt der Bedingung. Und hier wäre die Frage, da ist es ja auch wiederum ein Akt in irgendeiner Weise einer Behörde oder was auch immer, ein festzumachender Zeitpunkt. Wie gesagt, wir sind da an dieser Stelle, glaube ich, und ich bin mit Ihnen einig, das wird mit Sicherheit relativ zeitnah wahrscheinlich finanzgerichtlich geprüft und entschieden werden, hoffentlich. Aber Die unterschiedliche Wahrnehmung ist genau auf den Punkt gebracht. Wir stehen genau da zwischen den Stühlen und diese Auslegung oder ich sag mal die Ausarbeitung des Gesetzestextes basiert eben auf diesen zwei Zeitpunkten, die der Fiskus da sieht, eben Signing und Closing und das dazwischen. Und diesen Satz legt er eben, ja, sagen wir mal nicht zeitraummäßig aus, sondern wiederum zeitpunktbezogen aus. Das ist eine Frage dieses Einschubsatzes in Betracht kommen. Ist der zeitpunktmäßig auszulegen oder zeitraummäßig? Und ich kann genauso viel davon gewinnen, wenn, von Ihren Argumenten wie von den Argumenten, die ich da so sehe. Also ich glaube, das ist ein Punkt, der mal irgendwann entschieden werden muss und zu Recht auch entschieden werden muss.
Ja, der Eintritt der aufstehenden Bedingungen ist jetzt nicht zwingend der Abschluss eines Rechtsgeschäfts. Also das Gesetz hat selbst jetzt hier mal Stichtage vorgesehen für die Entstehung der Grunderwerbsteuer, die nicht mit dem Abschluss eines Rechtsgeschäfts zusammenfallen. Die Frage ist jetzt, ob man diesen Soweitsatz als weiteren Fall sieht, ne? Ja. Wo der Stichtag nicht mit dem Tag, dem Zeitpunkt des Abschlusses eines Rechtsgeschäfts zusammenfällt.
Das ist genau die Frage. Das ist die Frage, wie legen wir diese in Betracht kommen aus? Also für mich ist das, wenn ich das also für mich zusammenfasse, kann man ihn auch wiederum zeitpunktbezogen auslegen. Man kann ihn aber auch zeitraumbezogen auslegen. Und es liegt wahrscheinlich tatsächlich an der Sinnhaftigkeit an dem Wording, wie man das werten kann. Also ich kann nur sagen, der Fiskus legt es momentan zeitpunktbetrachtet aus und sieht eben nur die beiden Zeitpunkte, aber versucht ja, und das darf man bitte auch zumindest positiv sehen, versucht ja zu einer Einmalbesteuerung zu kommen.
Ja, aber unter erheblichen Voraussetzungen. Ne?
Das stimmt.
Also jetzt diese Anzeige, also der Absatz 5, der hat es wirklich in sich. Da heißt es ja, die Vorschrift des Absatzes 4a gilt nicht, wenn einer der in § 1 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 3 oder in Absatz 1 Absatz 3a und jetzt kommt's. Oder in § 1 Absatz 2a oder 2b bezeichneten Erwerbsvorgänge nicht fristgerecht und in allen Teilen vollständig angezeigt war. Ja, das bedeutet, der Erwerber, der also bei der Anteilsvereinigung ja der Steuerpflichtige ist, der Veräußerer im Falle der Übertragung oder des Verkaufs bereits vereinigter Anteile auch, aber das Finanzamt wendet sich ja in der Regel an den Erwerber, der kann diesen Antrag auf Aufhebung oder Änderung, meines Erachtens gehört er auch dazu, auf Nichtfestsetzung, ne, wenn das Finanzamt halt doch nicht so schnell ist, der kann diesen Antrag nach 16 Absatz 4a Satz 1 nur stellen, wenn auch die Gesellschaft, zu deren Vermögen das Grundstück gehört, also das Objekt der Transaktion, aber auf diese Gesellschaft hat möglicherweise der Käufer nicht schnell genug Einfluss. Auch diese Gesellschaft muss ja den Vorgang nach 1.2a und 1.2b fristgerecht und in allen Teilen vollständig angezeigt haben. Nur dann kann der Erwerber für die Steuerfestsetzung oder die Feststellung der Bestandsgrundlagen auf die Anteilsvereinigung den Antrag nach 4a Satz 1 stellen.
Das stimmt.
Das ist
eine große Hürde und das, davon ist er abhängig von der Handlung eines anderen. Da bin ich völlig bei Ihnen.
Und wenn ich das noch kurz ergänzen darf, also Stefan, ich muss mich erstmal entschuldigen, dass ich dieses Thema so übersprungen habe, weil wir hatten das ja im Sommer schon ausführlich diskutiert und ich habe das deswegen so ein bisschen übersprungen, weil zugegebenermaßen natürlich die Sichtweise der Finanzverwaltung in dem neuen Text des Absatz 4a, ich will nicht sagen, schon festgeschrieben wird, aber ja doch mehr oder weniger fast unterstellt ist. Aber was ich noch ergänzen wollte, ist, du hast natürlich einen total wunden Punkt getroffen, weil ja auch die Problematik der Feststellung des Zeitpunktes, wann es überhaupt 2b verwirklicht ist, mitnichten einfach ist. Ja, und da erinnere ich auch nur an die Diskussion, die wir anderweitig hatten, zu dem Paragraphen Absatz 2c mit der Börsenklausel, ja, und der rückwirkenden Anwendung, ja. Es gibt immer sehr unterschiedliche Szenarien, wann dann genau die 50%-Grenze, sondern die 90%-Grenze erreicht ist. Und man müsste ja dann vorsorglich vielleicht sogar zu mehreren Zeitpunkten anzeigen, nur um festzustellen, wir haben jetzt auch wirklich den richtigen Zeitpunkt erwischt. Und dann kommt ja immer noch hinzu, dass die Angaben, die aus § 20 Grunderwerbsteuergesetz kommen, ja auch nicht gerade einfach zu erfüllen sind, weil da muss ja der gesamte Grundbesitz offengelegt werden und dergleichen. Und das führt ja dazu, dass man in Zukunft wahrscheinlich sehr viele Anzeigen sehen wird, wo dann innerhalb der Frist schlichtweg noch eine Fristverlängerung beantragt wird, weil der Grundstücksbestand zum Beispiel noch gar nicht so 100% aufgeklärt ist durch den Erwerber. Also das sind ganz schwierige Themen, die dahinter stecken und das wird für die Praxis eine riesen Anzeigewelle werden und das wird für die Finanzverwaltung natürlich auch eine riesen Abarbeitungswelle werden, weil sich einfach bei einer Standardtransaktion die Anzahl der Anzeigen und der Steuerfestung multiplizieren werden.
Ja, das ist leider der Hintergrund einer versuchten guten Tat, eine feste Änderungsvorschrift für den Steuerpflichtigen einzubauen, damit wir nicht in die Situation kommen, dass es eben nicht mehr änderbar ist. Das ist der Hintergrund, aber wenn man dann überlegt, etwas in 16 einzubauen, dann muss man natürlich den Kontext zu den anderen 16er Fällen sehen. Und da ist es ja schon Usus, dass man nur den jeweils vorherigen Vorgang rückgängig machen kann, wenn auch angezeigt ist. Und so kommt etwas zustande. Aber ich gebe Ihnen für die Praxis genau so für die Finanzverwaltung absolut recht. Das wird zu einer Welle führen. Und es wird auch zu wahrscheinlich, zumindest im Anfang, schwierigen Umsetzungsbereichen gehen. Denn ich stelle mir mal vor, da kommt ein 2b-Anzeige und wir gucken uns um und sehen nirgendwo die 1.3-Anzeige. Das würde ja bedeuten, dass wir in dem Fall dann erstmalig einen 1.3 festsetzen, der danach nie mehr änderbar ist, weil ja der Antrag da nicht gestellt werden kann. Und wir würden es als Fiskus erst mitbekommen durch den 2b-Vorgang. Also da gibt es mit Sicherheit Fallkonstellationen, die für die Praxis erstmal anstrengend werden. Da bin ich bei Ihnen.
Gut, dann nehmen wir das jetzt an der Stelle erstmal so mit. Stefan, dann machen wir jetzt den Schwenk nach diesen allgemeinen Überlegungen nochmal zu einem Sonderthema. Und zwar, da geht es um verfahrensrechtliche Aspekte, Fälle, in denen vielleicht zwischen dem Signing und Closing ein besonders langer Zeitraum liegt. Da ist dir was aufgefallen in der geplanten Regelung im Paragraphen 16. Kannst du einmal erläutern, was dir da genau aufgefallen ist?
Ja, also zunächst, diese Regelung, die wir heute besprechen, soll ja in den Absatz 4a vom Paragraph 16 Grunderwerbsteuergesetz rein. Also Paragraph 16, wenn man jetzt einfach mal zugrunde legt, dieser Soweit-Satz nicht in Betracht kommt, meint, soweit nicht zeitgleich 1.2a, 1.2b verwirklicht wird. Wenn man das mal einfach mal als Gesetz hinnimmt, dann meine ich, dass die Lokalisierung in Paragraph 16 stimmig ist, weil Paragraph 16 ja generell als eine am Besteuerungszweck orientierte Korrekturvorschrift zu Paragraph 1 Grunderwerbsteuergesetz bezeichnet wird. Also besteuert werden soll eigentlich nur der wirtschaftliche Grundstücksumsatz. Der Paragraph 1 geht darüber hinaus. Paragraph 16 führt auf diesen eigentlichen Besteuerungszweck zurück. Und man will dem 1.2a und 2.b ja Vorrang geben und den vorher verwirklichten 1 Absatz 3 und 1 Absatz 3a, soweit, wenn da Bescheide erlassen sind, will man die wieder aufheben beziehungsweise die Bescheide dann nicht erlassen. Das, also Paragraph 16 halte ich für den systematisch richtigen Ort, obwohl es natürlich eine Herausforderung ist für jemanden, der sich nicht täglich mit Grunderwerbsteuer beschäftigt, dass er halt auch so weit kommen muss beim Studium des Gesetzestextes. Aber warum Absatz 4a? Also wir müssen auch hinnehmen, dass also hier kein rückwirkendes Ereignis angenommen wird. Also wir haben das Signing, der Soweitsatz wird eng ausgelegt. Es wird nach 1.3 Steuer festgesetzt. Dann kommt das Closing. Ich hätte gedacht, das ist doch ein rückwirkendes Ereignis. Im Signing wird die grunderwerbsteuerliche Bedeutung im Nachhinein genommen. Dadurch, dass jetzt diese Regelungen im Absatz 4a und Absatz 5 von Paragraph 16 niedergelegt werden, ist aber dann wohl gesetzlich klar geregelt, dass wir keinen Fall des rückwirkenden Ereignisses im Sinne von Paragraph 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung haben. Und das ist erstmal eine schlechte Nachricht, weil wir haben bei dem rückwirkenden Ereignis eine sehr jetzt in unserem Fall günstige Regelung der Festsetzungsverjährung, weil ja mit Ablauf des Jahres, in das das rückwirkende Ereignis fällt, die Festsetzungsfrist wieder beginnt. Das heißt, da gibt es dann 4 Jahre, um auf das rückwirkende Ereignis mit entsprechenden Bescheidänderungen, Bescheiderlassen oder Änderungsanträgen zu reagieren. So, der Paragraph 16, auch bei den Absätzen 1 bis 3, also die Fälle der Rückgängigmachung und Gegenleistungsherabsetzung, die sind ja bisher schon nicht als rückwirkendes Ereignis im Sinne von 175 Einsatz 1 Nummer 2 AO verstanden worden. Gut, gesetzlich meines Erachtens tatsächlich dokumentiert dadurch, dass es dafür die Paragraphen 16 Absatz 1 bis 3 gibt. Und da sieht der Absatz 4 ja immerhin vor, dass wenn so ein Ereignis eintritt, Rückgängigmachung bei Absatz 1 und Absatz 2 beziehungsweise Herabsetzung der Gegenleistung innerhalb der ersten 2 Jahre seit Entstehung der Steuer oder aufgrund Gewährleistungsrechts, dass dann für diese Antragstellung nach 16, 1, 2 oder Absatz 3 zumindest ein Jahr noch da ist, weil da ist eine Ablaufhemmung geregelt, dass die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf eines Jahres nach dem Eintritt des Ereignisses im Sinne von § 16 Absatz 1, Absatz 2 oder Absatz 3 abläuft. Und dadurch, dass wir jetzt hier diese Neuregelung Absatz 4a Satz 1 haben, also die Möglichkeit beim Closing oder nach dem Closing Antrag auf Aufhebung der Festsetzung der Steuer auf das zeitlich frühere Signing zu beantragen, habe ich die Befürchtung, dass dieser Absatz 4 nicht gelten soll. Und das kann aber in den Fällen, in denen zwischen Signing und Closing sehr viele Jahre liegen, nämlich mehr als 4, zu einem Problem führen. Also unterstellen wir mal das Signing im Jahr 01 und auch eine ganz schnelle Anzeige des Signing in allen Teilen vollständig und natürlich rechtzeitig im Jahr 01. Dann geht ja mit Ablauf des Jahres 01 die 4-jährige Festsetzungsverjährungsfrist los, endet mit Ablauf des Jahres 05 im Regelfall. Und jetzt soll das Closing mal im Jahr 06 stattfinden. Und da sehe ich nicht, weil man muss ja den Antrag nach § 16 innerhalb der Festsetzungsfrist stellen. Und es geht ja um den Antrag auf Aufhebung der Steuerfestsetzung auf das Signing. Da ist aber dann doch die Festsetzungsfrist Ende 05 abgelaufen. Und wir haben dieses Ereignis, was die Antragstellung rechtfertigt, im Jahr 06. Aber wir haben da keine passende Ablaufhemmung. Meines Erachtens, der 4a Satz 2 Entwurf von § 16 Grunderwerbsteuergesetz, der will nur sicherstellen, dass die Finanzverwaltung ihrerseits noch die Steuer nach 1.2a und 1.2b festsetzen kann. Weil der Satz lautet, in den Fällen des Satzes 1, das ist ja der Satz, der berechtigt zur Antragstellung, die Steuerfestsetzung auf das Signing aufzuheben oder zu ändern, In den Fällen des Satzes 1 endet die Festsetzungsfrist für den aufgrund des Übergangs der Anteile erfüllten Tatbestand nach § 1 Absatz 2a oder Absatz 2b nicht vor Ablauf der Festsetzungsfrist der aufzuhebenden oder zu ändernden Festsetzung nach 1.3 Nummer 1 Nummer 3 oder 1 Absatz 3a. Das heißt, der Gesetzgeber hat etwas dafür getan, dass auf jeden Fall die Finanzverwaltung noch die Steuer auf das Closing festsetzen kann. Also wenn sie schon die Steuerfestsetzung auf das Signing wieder aufheben muss, soll sie auf jeden Fall die Zeit haben, das Steuer auf das Closing noch festzusetzen. Aber an den Steuerpflichtigen ist hier nicht gedacht worden. Und zwar an den Anteilskäufer.
Ja, Stefan, du hast das aus meiner Sicht richtig zusammengefasst. Das führt im Ergebnis ja dazu, dass wir eigentlich in zwei total konträren Fällen ein Thema haben. Der Fall, den du gerade beschrieben hast, ist der, in dem das Closing eben eine sehr lange Zeit, also mehr als 5 Jahre nach dem Signing erfolgt, weil man dann raus ist und die Steuer aufgrund der Anteilsvereinigung im Prinzip nicht mehr aufheben oder ändern kann. Der zweite konträre Fall, den hast du vorhin auch schon angesprochen, weil die Regelung geht ja davon aus, dass die Steuerfestsetzung auf die Anteilsvereinigung schon erfolgt ist und dann aufgehoben oder geändert wird. Aber du hast es schon gesagt, der Fall der Nichtfestsetzung, der fehlt eigentlich, weil was ja auch passieren kann, ist, dass das Closing sehr kurz nach dem Signing kommt. Und zwar so kurz, dass die Steuer auf die Anteilsvereinigung noch gar nicht festgesetzt ist. Na, das sind also zwei konträre Fälle, die von dem Gesetzeswortlaut eigentlich nicht ganz zutreffend abgebildet sind. Aber ich glaube, gewollt war das eigentlich nicht. So, dann habe ich noch einen Fall, den haben wir jetzt zwingendermaßen nicht vorbesprochen, den finde ich aber praktisch trotzdem relevant. Und das ist jetzt vielleicht in dem ersten Schritt wieder an Sie gerichtet, Herr Krohn, als Idee oder als Frage. Und zwar, das ist jetzt genau der Standardfall, der von dem 16.4a erfasst werden soll. Und zwar, es kommt zunächst zur Anteilsvereinigung, es ergeht auch zunächst der Bescheid und es wird auf Basis dieses Bescheides auch gezahlt. Und nachdem das alles passiert ist, kommt es dann zum Closing, dann ist 2a, 2b, es kommt der Bescheid und es müsste jetzt eigentlich gezahlt werden. Gibt es dann praktisch die Möglichkeit, eben nicht ein zweites Mal zu zahlen und sich dann die Steuer erst zurückzuholen? Oder gibt es dann die Möglichkeit, dass der Anteilserwerber quasi seinen Anspruch auf Erstattung abtritt an die Schuldnergesellschaft und damit zumindest keinen zweiten Zahlungsvorgang auslöst? Oder gibt es da irgendeine Planung, wie das praktisch ablaufen soll? Hat man sich dazu Gedanken gemacht? Wissen Sie das?
Also meines Wissens nicht. Das wäre aus meiner Sicht eine ganz normale Zahlungsabwicklung, also Abtretung über mehrere Steuerpflichtige, was es Feste und Größen sind, die im abtretbar sind. Juristisch wäre es kein Thema für mich, dass man das macht. Ich warne nur da ein bisschen vor, dass man das zu einfach hin und her schiebt, denn wir müssen ja, also nehmen Sie mal den 2b, wenn da der Anteilseigner dann irgendwie die Steuer für die Gesellschaft übernimmt oder umgekehrt, dann haben wir ja ganz schnell diese Diskussion einer verdeckten Gewinnausschüttung oder verdeckten Einlage. Also das müsste schon wirklich erst im Zeitpunkt des Closings, der Bescheid müsste da sein, er müsste auch gegen die Person, Kapital- oder Personengesellschaft erlassen sein und dann müsste man sagen, okay, jetzt gehe ich in der Abarbeitung der Steueransprüche, der Abarbeitung des Steuerzahlungsanspruchs, da gehe ich in die Aufrechnung und in die Verrechnung. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber das ist mehr ein, ich sag mal, früher war es ein Thema der Finanzkasse. Ne? Also das im Kern ist es ein Thema, wie bezahle ich oder begleiche ich meine Schuld.
Ja, also vollkommen valide auch der Hinweis dann auf die verdeckten Gewinnausschüttungen, verdeckten Einlagen. Aber ich meine, das ist ja ein Thema, das können ja die Erwerber und die Schuldnergesellschaft miteinander regeln.
Ja. Ja.
Mir geht es nur darum, ob man jetzt aus Erwerber- und Konzernsicht das Risiko eines zweimaligen Cashouts hat, ja jedenfalls temporär, um sich dann nachher was wiederzuholen. Aber gut, wir nehmen das jetzt einfach mal so mit und jetzt gehen wir wieder in die steuertechnischen Themen rein. Und zwar
verdeckte Gewinnausschüttung, wenn ich das noch anmerken darf, sehe ich da nicht. Das geht ja, also es hat ja der Erwerber zuerst dann zahlen müssen, wenn die 1-3-Steuer zunächst festgesetzt wird. Und dann würde er den Antrag stellen und seinen Steuererstattungsanspruch auf die Gesellschaft übertragen, die er erworben hat, zumindest 90%.
Also das wäre aus meiner Sicht erstmal, wenn das wirklich rechtlich aufrechenbare Bestände oder Forderungen oder Verbindlichkeiten sind, dann sind wir sowieso raus aus der gesellschaftsrechtlichen Veranlassung. Ich wollte nur davor warnen, dass man das vorher vom vertraglich so regelt. Also man könnte ja auch sagen, der 1-3er, also der Erwerber sagt, Mensch, bei mir entsteht die Steuer, aber irgendwann wird sie bei dir im 2b entstehen, kannst du ja schon mal gleich zahlen, wenn ich meinen Bescheid bekomme. dann wären wir in der klassischen VGA, weil der Steueranspruch in dem Moment gegenüber des Anteilseigners besteht und nicht gegenüber der Gesellschaft. Ich wollte da nur für warnen, also deswegen war mein Hinweis, wenn diese Bescheide beide da sind, aufrechenbar und fällig nebeneinander stehen, dann sehe ich überhaupt kein Thema einer gesellschaftsrechtlichen verdeckten Entnahme, Einlage oder VGA oder verdeckten Einlage. Ja. Aber regeln Sie das vorher irgendwie, im Vorwege, bevor die Bescheide kommen, da hätte ich durchaus den einen oder anderen ertragsteuerlichen Aspekt einzufließen.
Gut, also man wird aber ja mit der Abtretung des nach Antragstellung entstehenden Steuererstattungsanspruchs, also Anspruch auf die Erstattung der Steuer nach 1.3 oder 1.3a, an die Gesellschaft, da hat man ja die Richtung Gesellschafter an Gesellschaft. Das wird jetzt im Regelfall, denke ich, doch gesellschaftsrechtlich veranlasst sein. Das ist halt die Konstellation der verdeckten Einlage.
Ja, aber es ist ja in dem Sinne, er hätte ja einen Anspruch auf Erstattung vom Finanzamt und den tritt er ja nur ab. Das heißt, es ist keine Steuerschuld der Gesellschaft, die er übernimmt oder umgekehrt. Also ich würde die verdeckte Einlage, den gesellschaftsrechtlichen Interesse da auch nicht sehen, sondern es geht hier nur darum, dass ein Steueranspruch, der gegenüber der Gesellschaft festgesetzt ist, schon bezahlt ist und wir eine Aufrechnung machen, weil wir sonst eine Erstattung an den Anteilseigner hätten und eine Zahlung durch die Gesellschaft hätten. Das könnte man ausgleichen. Also das Finanzamt würde jetzt gedanklich in diesem Fall die Kapitalgesellschaft so ein bisschen als Zahlstelle sehen. Also das würde man ausgleichen. Da würde ich nicht unbedingt, wenn das alles juristisch und aufrechenbar und völlig nebeneinander steht und auch bestiegen ist, dann sehe ich da eher einen betriebswirtschaftlichen Aspekt als einen, ich sag mal, rein gesellschaftsrechtlichen Aspekt. Aber nehmen wir einfach mal den Fall, der mir vor Augen ist. Also Sie sitzen beim Notar, Sie unterschreiben und da entsteht in diesem Moment für Ihren Erwerber 100.000 Grunderwerbsteuer. Und wir alle wissen, alle der Notar, alle, die unterschreiben, auch der Erwerber, am Ende des Tages wird die Gesellschaft das zahlen müssen, weil der 2b irgendwann eintritt, in irgendeiner Zukunft. Und dann kriegt er einen Steuerbescheid und er sagt, ja, was soll ich das denn bezahlen? Und schickt den Steuerbescheid an die Gesellschaft und sagt, irgendwann müsst ihr sowieso bezahlen, dann könnt ihr auch jetzt bezahlen. Und wenn da noch kein Bescheid nach 2b ist, dann hätte ich Probleme, weil dann die Gesellschaft eine Schuld, eine Steuerschuld des Gesellschafters übernimmt. Und das wäre für mich eine VGA. Und da man eine VGA ertragsteuerlich nicht rückgängig machen kann, kommen Sie aus der auch nicht mehr raus, auch wenn nachher der Bescheid nach 2b wiederkommt. Und da hätte ich Bedenken, dass wir ertragsteuerlich Probleme bekommen.
Ja, nee, das verstanden. Ich hatte jetzt den Fall vor Augen, dass der Erwerber, der die Anteile in seiner Hand vereinigt, die nach 1.3 festgesetzte Steuer natürlich selbst zahlt.
Das ist klar. Also dann sind wir sauber.
Gut, so mit den Erläuterungen, glaube ich, haben wir auch alle das gemeinsame Verständnis. Dann gehen wir jetzt zu Themen, die haben wir wieder vorgesprochen. Und zwar, da geht es um Fälle mit unterschiedlichem Grundstücksbestand. Soll heißen, wir haben eine Gesellschaft, da werden 100% der Anteile in einem Akt auf einen Erwerber übertragen, aber es gibt einen zeitlichen Versatz zwischen Signing und Closing. Und jetzt gibt es zwei Fallvarianten, nämlich im Moment des Signings sind zwei Grundstücke da, beim Closing aber nur noch eins, weil im Zeitraum zwischen Signing und Closing wurde der Verkaufvertrag über ein Grundstück abgeschlossen, also 1 Absatz 1 Nummer 1 wurde in diesem Zwischenzeitraum verkaufsseitig verwirklicht oder umgekehrt der Fall, dass am Signing-Stichtag ein Grundstück da ist, dann wird bis zum Closing ein weiterer Ankauf-Grundstücksvertrag abgeschlossen, sodass im Moment des Closings zwei Grundstücke da sind. Herr Kohn, wie gehen wir mit diesen Fällen um?
Ja, der Fiskus sagt, ich nehme immer alles, also die maximale Anzahl der Grundstücke. Also für den ersten Fall, wo Sie im Zeitpunkt des Signings mehr Grundstücke haben als im Zeitpunkt des Closings, würden wir im Zeitpunkt des Signings nach dieser Vorschrift jetzt eine Grunderwerbsteuer festsetzen für Ihre 5 Grundstücke. Im Closing sind noch 3 da, dann würde ich da für 3 festsetzen. Es gibt eine Rückmeldung an den 1.3-Bescheid. Wir haben für 3 1.2b-Bescheid erlassen. Dann wird eine Änderung des Bescheides nach 1.3 vorgenommen. Die 3 werden rausgenommen und die 2 anderen bleiben übrig. Das wäre der Gedanke. Andersrum, Sie hätten einen 1.3-Bescheid mit einem Grundstück, es wird ein zusätzliches gekauft und im Zeitpunkt des 2b sind 2 da, dann besteuern wir im Sinne von 2b 2, geben die Rückmeldung. Das eine haben wir schon bei uns mit besteuert. Bitte hebe den 1-3-Bescheid vollständig auf. Also wir nehmen immer die höchste Zahl der Grundstücke. Ganz einfach.
Gut, Stefan, also wir können das natürlich verstehen, wie Sie das argumentieren. Ja. Aber wir haben natürlich, ohne da jetzt zu viel zu verraten, für den Fall, in dem sich der Grundstücksbestand reduziert, persönlich eine andere Auffassung. Stefan, willst du da kurz auch Stellung nehmen?
Ja, also der Fall, dass nach Signing die Gesellschaft, an der die Anteile bestehen, die verkauft worden sind, ein Grundstück verkauft an eine dritte Person. Und den Fall, dass der endgültig nach 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 dann besteuert wird, der tut natürlich weh, ne, weil es ja jetzt keinen Rechtsträgerwechsel tatsächlich gegeben hat hin zum Anteilserwerber. Da hätte ich dann gehofft, dass man da notfalls mit Antragstellung nach Paragraph 16 die Steuer nach 1.3 Nummer 1 Nummer 3 auf das vor Closing verkaufte Grundstück wieder loswerden kann. Auf Grundlage des jetzt im Entwurf des Jahressteuergesetzes oder nach vom Bundesrat Finanzausschuss empfohlenen Formulierungen des 4a ist das allerdings wohl schwierig. Aber das war sowieso eine Meinung, die nicht herrschende Meinung war. Da hat man schon gesagt, dass halt bei der Verpflichtung ist das Grundstück im Vermögen der Gesellschaft, an der die Anteile bestehen, die verkauft werden, drin. Es wird ja auch nicht technisch hier das Anteilsgeschäft rückgängig gemacht. Das Anteilsgeschäft wird ja im Gegenteil erfüllt. Und so weit ergänzend auslegen wollen wir Paragraph 16 nicht, um auch in diesem Fall dann den eigentlichen Besteuerungszweck besteuert werden sollen, der wirtschaftliche Grundstücksumsatz, um das hier auch in diesem Fall dann Realität werden zu lassen. Also es ist eine sehr unangenehme Situation, weil man letztlich auf einen angedachten, aber dann doch nicht zustande gekommenen Rechtsträgerwechsel Steuer zahlen muss endgültig.
Ja, weil, um das vielleicht nochmal weiter auszuführen, Stefan, der Grundgedanke ist ja der, dass in denjenigen Fällen, wo man im Signing eigentlich schon weiß, dass bis zum Closing die Grundstücke abverkauft werden, also durch Abschluss des Verkaufvertrages, verkauft man ja eigentlich mit Blick auf das Closing gerichtet, keine grundbesitzende Gesellschaft mehr, sondern eigentlich eine Gesellschaft, die einen Anspruch auf Cash hat, weil sie die Grundstücke eben weg hat und stattdessen den Anspruch auf den Empfang des Geldes hat. Nun, die Sichtweise der Finanzverwaltung geht ja schlichtweg dahin zu sagen, im Moment des Stichtages Signing war das Grundstück eben bei grunderwerbsteuerlicher Zurechnung noch dort. Ja, und deswegen müssen wir das Signing besteuern, wohl wissend, dass es im Closing-Zeitpunkt die Besteuerung nicht mehr geben kann. So, aber ich glaube, das Thema ist verstanden und ich leite über auf das nächste Thema, weil wir drehen jetzt ein bisschen an der Schraube, machen die Fälle sukzessive etwas komplizierter. Und zwar, eigentlich ist der Fall doch wieder ganz einfach, nämlich wir haben eine en bloc Übertragung von 100% der Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft und im Moment des Signings ist ein Grundstück da und im Moment des Closings ist dasselbe Grundstück da. Aber dieses Grundstück soll den Zustand geändert haben, soll heißen, aus einem im Moment des Signings unbebauten Grundstück ist im Moment des Closings ein bebautes Grundstück geworden, weil man eben ein Gebäude darauf errichtet hat und es ist fertiggestellt worden. Herr Krohn, was halten Sie von diesem Fall? Was würden Sie dazu sagen?
Ja, da würden wir im Endeffekt sagen, wir ziehen das also zivilrechtlich bezogen auf das Grundstück. Dasselbe Grundstück ist noch da. Und da wir im Zeitpunkt des Closings ja besteuern würden, würden wir das besteuern nach 2b im Zustand der Bebauung, also in Ihrem Fall jetzt ja. Und dann gibt es eine Rückmeldung, dass der 1-3-Bescheid, der ja im Zustand der Unbebautheit erlassen worden ist, vollständig zurückzugeben ist. Also die Zustandsveränderung lassen wir gegen uns auch gelten. Das führt nicht zur Veränderung des Grundstücksbestands und würde dann tatsächlich nur zur Einmalbesteuerung desselben Grundstücks in dem Zustand des Closings führen.
Und jetzt drehen wir den Fall um, kommt zugegebenermaßen seltener vor, aber der Zustand hat sich dergestalt geändert, dass aus einem bebauten Grundstück ein unbebautes wurde, weil zum Beispiel abgerissen wurde. Wie wäre es denn dann?
Genauso, und ich kann Ihnen sagen, da haben wir schon Fälle gesehen in Berlin, wo man tatsächlich als unbebautes Grundstück einen höheren Wert hat als bebautes Grundstück, aber das ist jetzt am Rande. Aber das ist die logische Folge, Herr Wagner. Auch das würde vielleicht in der Wertermittlung oder in der Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer dazu führen, dass man im Zeitpunkt des 2Bs, also im Zeitpunkt in Ihrem Fall jetzt der Unbebautheit, eine niedrigere Bemessungsgrundlage hat und die höhere aufgeben muss im Sinne von 1.3. Aber das halten wir, und das halte ich auch persönlich, für absolut geboten, weil wir eben die Grundstücksbezogenheit haben. Und dann müssen wir uns an der Stelle auch mit dieser Auswirkung zufrieden geben. Da muss man sauber bleiben und da muss man aus meiner Sicht auch juristisch oder systematisch sauber bleiben. Und dann ist das eben der Effekt. Aber wie gesagt, es gibt Bundesländer, wo ein unbebautes Grundstück tatsächlich mehr wert ist.
Gut, das ist aber für mich ja systematisch dann zutreffend gelöst. Deswegen können wir zum nächsten Thema springen. Und Stefan, ich kündige schon an, da haben wir ja Diskussionen zu. Das sind auch zugegebenermaßen Themen, die, würde ich sagen, haben das Licht der Öffentlichkeit noch nicht so erblickt. Das ist also wirklich was mehr oder weniger Neues. Und ich wage auch zu behaupten, als ich mit diesem Thema konfrontiert wurde, war das für mich erstmal erschreckend, ja, wie das aus Sicht der Finanzverwaltung gesehen wird. Aber jetzt habe ich alle auf die Folter gespannt. Und worum geht's? Also es geht darum, dass wieder 100% der Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft übertragen werden. Und das Grundstück wird aber im zivilrechtlichen Sinne verändert. Soll also heißen, wir haben zum Beispiel ein Flurstück und dieses Flurstück wird parzelliert, also in zwei Flurstücke aufgeteilt. Es entstehen zwei neue Flurstücke. Umgekehrter Fall auch denkbar. Ja, wir haben zwei Flurstücke, die werden zusammengelegt, werden zu einem Flurstück vereinigt. Nächster Fall ist, wir haben ein Mehrfamilienhaus, das wird aufgeteilt, wohlgemerkt immer im Zeitpunkt zwischen Signing und Closing, in Wohnungseigentum. Das heißt, aus einem Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen werden 8 Wohnungseigentumseinheiten gebildet oder auch genauso gut umgekehrt. Wir haben Wohnungseigentum, von mir aus 8 verschiedene, und das wird zu einem Mehrfamilienhaus mit 8 Einheiten gemacht. Dann, Herr Kohn, wenn ich Sie richtig verstanden habe in der Vordiskussion, würden Sie eine sehr, sehr zivilrechtliche Sichtweise annehmen und sagen, ja, das ist zwar mehr oder weniger vielleicht gegenständlich das Gleiche, aber im rechtlichen Sinne eben doch nicht dasselbe. Und deswegen greift diese Sichtweise mit, wir nehmen die Besteuerung bei Signing zurück, nicht, sondern da würden Sie zu einer doppelten Belastung kommen, weil Sie sagen, das ist zivilrechtlich was Unterschiedliches. Ist das, sagen wir mal, richtig vorausgeredet oder wollen Sie es noch erläutern?
Ja, es ist richtig. Also ich muss da vielleicht einleiten zu sagen, bisher keiner gemeinsamen Ländererlasse oder gleichlautende Ländererlasse oder sonstige Verlautbarung der Finanzverwaltung, zumindest mir bekannt, greift dieses Thema explizit auf. Die Frage ist, wie legt man das aus? Und da ist also aus meiner Sicht der ganz klare zivilrechtliche Bezug, den wir generell also bisher auch diskutiert haben, also der reine zivilrechtliche Bezug bei der Definition desselben Grundstücks, was wir eben mit der Anzahl und dem Zustandsunterschied gesehen haben. Und da haben wir uns immer festgelegt, das Grundstück ist faktisch im Sinne des BGB zu regeln, also die jetzt mal ganz praktisch gesprochen, die Flurkarte im Grundbuch. Und wenn Sie jetzt aus einer Flurkarte 5 machen oder umgekehrt, dann ist es für uns oder für mich persönlich nicht mehr dasselbe Grundstück. Und deswegen würde ich in der Prämisse, die wir diskutiert haben, das nicht als Zustandsveränderung desselben Grundstücks sehen, sondern es ist ein anderes Grundstück, nämlich eine andere Flurkarte. Und dann würde ich also tatsächlich zu dem Ergebnis kommen, das Sie einleitend skizziert haben.
Stefan, da darfst du dann zu Stellung nehmen. Wir haben das ja auch schon vorbesprochen. Wir sind da natürlich ganz, ganz anderer Auffassung.
Ja, also das zivilrechtliche Grundstück, das ist ja nicht maßgebend nach Paragraph, also im Ausgangspunkt schon, aber die wirtschaftliche Einheit, die ist es letztlich, die relevant ist. Ne? Paragraph 2 Absatz 3 Grunderwerbsteuergesetz bezieht sich ein Rechtsvorgang auf mehrere Grundstücke, die zu einer wirtschaftlichen Einheit gehören. So werden diese Grundstücke als ein Grundstück behandelt. Und das muss natürlich dann auch für diesen neuen 16 Absatz 4a gelten. Also das wird das Wort Grundstück nicht verwandt. Aber wir wissen ja, dass die Tatbestände 1 Absatz 3a bis Absatz 2a bis Absatz 3a grundstücksbezogen auszulegen sind. Da schauen wir natürlich auf das Grundstück, aber das ist die wirtschaftliche Einheit. Also dass jetzt aus einer Fläche bisher ein Flurstück, 5 Flurstücke gemacht werden, Eigentümer ist aber nach wie vor diese Gesellschaft, das würde meines Erachtens jetzt für den Regelfall nichts daran ändern, dass wir vorher und nachher dieselbe wirtschaftliche Einheit haben. Aber selbst wenn man nach der Verkehrsanschauung vielleicht einen Fall hat, wo man sagen würde, hier aus einer wirtschaftlichen Einheit werden durch diese Grundstücksteilungen mehrere wirtschaftliche Einheiten, auch dann, meine ich, muss man das gegenständlich sehen. Also ist das eine Fläche, die auch schon beim Signing zum Vermögen der Gesellschaft gehörte. Und soweit die Fläche dieselbe ist, greift der Mechanismus des Absatz 4a von Paragraph 16 nach Bundesratsempfehlung. Also ich würde das gegenständlich sehen.
Ich glaube, ja. Sie haben da einen wunden Punkt, der auch bisher, wie gesagt, das habe ich auch einleitend gesagt, ja nirgendwo geregelt ist. Und ich denke, darüber müsste man auch tatsächlich mal auch als Finanzverwaltung nachdenken, ob man das einmal tatsächlich auch in irgendeiner Form kundtut und wie man das regelt. Ich kann im Moment nur meine Einschätzung dazu abgeben. Die mag am Ende des Tages vielleicht nicht zum Ziel führen, aber ich würde es im Moment sehr juristisch sehen, also sehr abgrenzen. Ich würde da so die andere Meinung momentan leider vertreten.
Genau, also Stefan, ich glaube, wir können mit Blick auf die Praxis ja auch nur festhalten, dass wir in diesen Fällen vorsichtig sein müssen oder vielleicht vorsichtiger, als wir das jetzt intuitiv gedacht hätten. Und Herr Krohn, vielleicht als Anregung für Sie, wenn man da überhaupt drüber nachdenkt, dann muss man natürlich auch eine sehr präzise Regelung darüber schaffen, wann man davon ausgeht, also welcher Zeitpunkt entscheidend sein soll für die Veränderung des Zustandes. Ne? Weil wir sehen das ja zum Beispiel auch im Zuge der Grundsteuer. Ja, da soll zum Beispiel für die Schaffung von Wohnungseigentum die Anmeldung beim Gericht der Aufteilung maßgeblich sein. Ja? Und das sind halt alles Zeitpunkte, die einfach extrem schwierig nachzuhalten sind. Und der Prozess der Aufteilung, der dauert ja auch durchaus lange. Ja. Und da muss man dann eben auch präzise sein, um zu wissen, wann ist es denn genau. Also da schließen sich dann auch wirklich schwierige Folgefragen an. Aber wir nehmen dieses Thema jetzt einfach mal so hin, wir parken das und wir kommen auch schon zum letzten Fall. Da geht es dann nicht mehr um einen Grundstückzustand oder Identität, Grundstücke beim Signing und Closing, sondern Stefan, den Fall hattest du ja nochmal aufgebracht, der ist ja in der Praxis auch relevant, nämlich ein typischer M&A-Fall, nämlich wir wandeln jetzt unser Beispiel dahingehend ab, dass beim Signing wird ein Kaufvertrag geschlossen über eine grundbesitzende Gesellschaft, im einfachsten Fall 100% durch einen Erwerber und es kommt zeitversetzt zum Closing und das ist aber der Fall, in dem der Erwerber eine vielleicht im Moment des Signings noch gar nicht existente Gesellschaft als Erwerberin benennt. Ja, und die tritt dann in die Stellung der eigentlichen Erwerberin laut Kaufvertrag ein und zum Closing gehen die Anteile direkt auf die benannte Gesellschaft über, ohne Zwischenerwerb durch die erste Erwerberin. Stefan, den Fall, wie würdest du den denn lösen?
Ja, also ich sehe, dass Absatz 4a Satz 1 von Paragraph 16 nach Empfehlung Bundesrat passivisch formuliert ist. Da heißt es ja, wenn die Anteile in Erfüllung eines Rechtsgeschäfts im Sinne von 1.3 Nummer 1 oder Nummer 3 nach Abschluss dieses Rechtsgeschäfts übergehen und dadurch der Tatbestand des 1.2a oder 1.2b verwirklicht wird, so wird auf Antrag die auf die Anteilsvereinigung festgesetzte Steuer wieder aufgehoben. Da wird keine Identität der Parteien verlangt. Und deshalb meine ich, dass in einer solchen Konstellation, wo zwischen Signing und Closing die Akquisitionsstruktur sich ändert, also die kaufende Muttergesellschaft beispielsweise bestimmt, bitte übertrag die Beteiligung, lieber Käufer, auf meine Konzerngesellschaft XY, greift der 4a genauso, wenn er denn gesetzt wird, wie in den Fällen, in denen es den Tausch auf Seiten des Käufers, des Erwerbers nicht gegeben hat. Also so würde ich das sehen.
Ja, das also um das an dem Punkt gleich festzumachen, Behrens, das würde ich genauso sehen. Das ist offen formuliert, also da wäre ich bei Ihnen.
Das ist doch wundervoll, weil dann haben wir zum Schluss dieses Podcasts Einigkeit, eine wundervolle Situation. Und wir haben damit auch alle Themen besprochen, die wir im Vorfeld besprochen haben, dass wir sie besprechen werden. Ich fand die Diskussion wie immer extrem bereichernd. Ich habe extrem viel gelernt. Also ganz herzlichen Dank an Sie oder an euch beide. Ja, mir hat es wie immer Freude gemacht und besten Dank. Und
ja, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für die Diskussion. Sie war sehr interessant.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Gut, dann schließen wir hier mit dem Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir hoffen, wir haben Ihnen ein bisschen Freude bereitet. Wir hoffen, wir haben Sie ein bisschen klüger gemacht. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.